Wir wollen weiterfahren miteinander im Amos 6 und wir lesen zuerst das Kapitel. Weh den Sorglosen zu Zion und weh denen, die voll Zuversicht sind auf dem Berge Samarias, den Vornehmen des Erstlings und den Völkern, zu denen das Haus Israel kommt. Geht hin nach Kalna und schaut und von da nach Hamat, der großen Stadt, und zieht hinab nach Gat, der Philister. Seid ihr besser als diese Königreiche? Ist euer Gebiet größer als das ihre, die ihr meint, vom bösen Tag weit ab zu sein und trachtet immer nach Frevelregiment, die ihr schlaft auf elfenbeingeschmückten Lagen und euch streckt auf euren Ruhebetten? Ihr esst die Lämmer aus der Herde und die gemästeten Kälber und spielt auf Harfen und erdichtet euch Lieder wie David und trinkt Wein aus Schalen und salbt euch mit dem besten Öl, aber kümmert euch nicht um den Schaden Josefs. Darum sollen sie von nun vorangehen unter denen, die gefangen weggeführt werden, und sollen das Schlemmen der Übermütigen aufhören. Denn Gott, der Herr, hat geschworen bei sich: Mich verdrießt die Hoffart Jakobs, spricht der Herr, der Gott Zebot, und ich hasse seine Paläste. Darum will ich die Stadt übergeben mit allem, was darin ist. Und wenn auch 10 Männer in einem Haus übrig bleiben, sollen sie doch sterben. Und nimmt man einen seiner Verwandter, der ihn bestattet und seine Gebeine aus dem Haus tragen will, so sagt er zu dem, der drin im Haus ist: Sind ihr noch mehr da? Und der wird antworten: Sie sind alle dahin. Und er wird sagen: Still, denn man darf des Herrn Namen nicht nennen. Denn siehe, der Herr hat geboten, dass man die großen Häuser in Trümmern schlagen und die kleinen Häuser in Stücke. Wer kann auf Felsen mit Rossen rennen und mit Rindern pflügen? Denn ihr wandelt das Recht in Gift und die Furcht der Gerechtigkeit in Wermut, die ihr euch freut über Lodabar und sprecht: Haben wir nicht unsere Kraft Karmain genommen? Darum siehe, ich will gegen euch, ihr vom Hause Israel, ein Volk aufstehen lassen, spricht der Herr, der Gott Zebot. Das soll euch bedrängen, von da an, wo man nach Hamat geht, bis an den Bach in der Wüste. Bevor wir uns dem 6. Kapitel zuwenden, möchte ich noch einen Gedanken ins 4. und ins 5. uns zurückerinnern. Im 5. habe ich es nicht erwähnt, aber im 4. bin ich ganz kurz darauf eingegangen. Es sind dort in diesen beiden Kapiteln sind immer wieder die Opfer erwähnt. Also das Volk Israel hat den Gottesdienst gepflegt, so wie es der Manuel gesagt hat. Es war einfach nur noch Liturgie gewesen, nur noch der Rahmen. Und interessant ist für mich schon auch, was sie weggelassen haben. Also bei dem Opferdienst ist in beiden Kapiteln sind die ersten 3 grossen Opfer aufgezählt, die uns in der Bibel beschrieben sind, im Kapitel vorher auch wieder, Vers 22. Und wenn ihr mir auch Brandopfer und Speisopfer opfern, so habe ich keinen Gefallen daran und mag auch eure fetten Dankopfer nicht ansehen. Und jetzt ist die Frage, was fehlt bei den Opfern im 4. und im 5. Kapitel und da logischerweise auch im 6. Kapitel? Sünd und Schuldopfer haben sie weggelassen. Das Volk hat kein Problem mit der Sünde. Wenn alle so wären wie ich, dann sehe ich es heute in der Welt besser aus. Da wäre nicht so viel Elend und Not. Wie manchmal habe ich den blöden Spruch schon gehört bei meinen Psyche. Und ich muss sagen, die Schuldfrage, das in sich sehen, das Bild Gottes, wie er uns geschaffen hat und was er aus uns machen will, das ist weitgehend verloren gegangen. Und der Mensch ist nicht mehr schuldig vor Gott. Er sieht es nicht mehr so. Das heisst, das ganze Abrutschen, das heute passiert und da schon passiert ist, hat das Volk in eine falsche Sicherheit gewiegelt. Das heisst, sie haben das Schuld- und Sündopfer gar nicht mehr gebraucht, sie haben das weggelassen. Und im Grunde genommen hat der Mensch zuerst müssen Schuld- und Sündopfer bringen, bevor er ein Brand- oder ein Dankopfer bringen konnte. Weil die beiden, Brand, Dank und Speisopfer sind Gott zu einem lieblichen Geruch gewesen. Und zuerst hat die Sündfrage müssen geklärt werden, die müssen bereinigt werden. Also hat der Mensch zuerst mit einem Sünd- und Schuldopfer müssen kommen und nachher hat er die Freiwilligen können bringen. Die Ersten sind befohlen gewesen, die Befohlenen haben es weggelassen und die anderen haben es gebracht. Es ist für mich eine tragische Situation, wo ich einfach wieder etwas vom Denken sehe. Und darum hat es mir gefallen, dass der Manuel mit der Fusswäschung angefangen hat. Er hat das nicht weggelassen. Und heute ist bei vielen Orten im Lobpreis ist auch der Rest Teile weggelassen. Man fängt mit dem an, man tut das aufjubeln und man tut Gott anbeten und verherrlichen und sich selber irgendwo ins Rampenlicht stellen. Aber die Schuldigkeit vor Gott, die Fusswaschung oder eben Schuld- und Sündopfer ist ein weggelassen in diesen Gottesdienst. Und darum muss da der Amos aufrufen, wieder mit dem Weh fängt er an, weh den Sorglosen zu Zion und weh denen, die voll Zuversicht sind, auf den Bergen Samarias. Weh den Sorglosen. Ich habe geschrieben, Gottes Urteil über den Hochmut und man hätte können schreiben, die furchtbare Tragik vom geistlichen Irrtum. Die sind zusammengekommen, sie haben manches gemacht, sie haben viel Zeit investiert, sie haben Geld investiert und gleich sind sie in einem grossen Irrtum gsi, weil Gott mit ihnen nicht zufrieden war. Gott hat ihnen den Weg aufgezeigt, wie sie ihm begegnen sollen. Und die Opfer könnt ihr im 3. Mose nachlesen. Das ganze Buch ist das beschrieben, mit dem Priesterdienst nachher noch. Und all das hat das Volk auf die Seite da und sie haben definiert, wie sie Gott begegnen wollten. Und das voll Zuversicht gemacht. Welche Tragik. Wenn ich so etwas lese, erinnert es mich immer wieder. Und excuse, wenn ich das jetzt so ein bisschen plump sage oder vielleicht nicht ganz korrekt, aber wir haben zum Teil, ja das eben selber erlebt, Ausländer in den Bergen. Die kommen mit Stöckelischuhen oder sonst so mit einer Kleidung und ich muss sagen, die ist für die Berge völlig untauglich und dann haben sie das Gefühl, ja, ich kann noch geschwind dort hindern oder ich kann noch geschwind das auch noch über den Gletscher hindern. Gefahren und all die Risiken, das wird völlig ausblendet. Und irgendwann muss man den Rega anrufen und dann muss ein Helikopter kommen und die versuchen rauszufliegen. Und am Schluss sagen sie, Gott, mich nichts an, ich habe ja den nicht bestellt. Jemand, der auch das Risiko oder muss wieder so sagen, in einem geistlichen Irrtum drin ist, der einfach Gefahr nicht kennt, der die Situation falsch einschätzt. Und da war es gleich. Das Volk Gottes hat die Situation völlig falsch eingeschätzt. Sie waren in einem Irrtum drin und haben aus dem Irrtum heraus gehandelt. Und jetzt möchte ich zwei Stichworte in den Raum stellen. Ich habe die auch schon erwähnt und ich werde die wieder erwähnen. Zwei Stichworte. Zwei Bedürfnisse, die der Mensch seit Adam und Eva hat. Und durch den Sündenfall ist das verschoben worden und der Mensch sucht sich die heute am falschen Ort. Das Erste ist Sicherheit und das Zweite ist Bedeutung. Jeder Mensch braucht Sicherheit und jeder Mensch sucht Bedeutung. Und wenn wir diese beiden Prinzipien, diese beiden Bedürfnisse bei Gott uns stellen, wie wir es im ersten Lied schon gesungen haben, wo wir heute gesungen haben, ist das bereits erwähnt gewesen. Ich habe mich gefreut daran. Dann ist es gestillt in jedem Bereich, in jede ganze Tiefe. Und wenn wir die Prinzip aber, weil wir die Senkrechte nicht mehr haben, in den Horizontalen versuchen zu stillen, dann sind wir immer etwas am Suchen und immer in den Defizit. Weil was uns die Welt bieten kann, ist nicht die Sicherheit, die unser Innerste bedürfte. Das Materielle, das Geld, Macht, all das, das kann einen Moment der Sicherheit geben, aber die haben nicht lange an. Und Bedeutung auch. Einer, der reich ist, viel Geld hat und sich mit dem alles leisten kann und alles machen, das mag ihm eine gewisse Bedeutung geben, aber nicht bei Gott. Auch das ist sehr vergänglich, kurz und elend. Sie sind da in einer falschen Sicherheit und in einer falschen Bedeutung haben sie gelebt. Und darum muss er ihnen sagen, ihr habt das Gefühl, ihr seid die Besten. Ihr seid die Creme von der Creme. So könnt ihr euch bezeichnen. Ihr seid berufen von mir und könnt auf das abstellen und sagen, uns passiert nichts. Er hat uns ja auserlassen aus dem Volk aus. Er hat uns rausgezogen. Er hat uns aus Ägypten rausgeführt, durch die Wüste geführt. Wir haben so viel an ihm. Da passiert nichts. Wir sind unter seinem Schutz. Wie manche denkt heute gleich. Sagt, vergiss es. Wenn Gott die Menschheit so richten will, wie du sagst, gerecht und heilig, dann müsste er fast die ganze Menschheit auslöschen. Und da sage ich, er hat uns das Exempel bereits einmal gegeben, bei der Sintflut. Wie viele Menschen hat er dort Lohn bekommen? Und jetzt sage ich das, das ist ungefähr eine Schätzung, aber ihr könnt das nachrechnen, das war um 1 Milliarde Menschen herum, die vor der Sintflut gelebt haben, die umgekommen sind bei der Sintflut, bis an 8 Menschen, die da überleben. Weil sie nicht auf den Noah gehört haben und der Prediger der Gerechtigkeit, wie uns das Neue Testament zeigt, sie haben sich dort auch in einer Sorglosigkeit und in einer Sicherheit gefühlt und haben das Gefühl gehabt, der andere Laferi, der könnte das Maul halten, das interessiert uns nicht so. Oder wie der reiche Mann im Neuen Testament, im Lukas 12, der reiche Kornbauer, hat neue Scheuren gemacht, hat sie füllen und dann hat er sich zurückgelehnt und hat gesagt, liebe Seele, jetzt hast du viele Jahre aus der Ruhe, keine Sorgen, keine Probleme und Gott sagt zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem gehört es, was du gesammelt hast und woher kommst du? Und da muss der Amos im Auftrag Gottes ihnen auch eine ernste, tragische Botschaft weitergeben. Vers 2 sagt er, geht nach Kalna, geht nach Hamat, geht nach Gat. Er tut da Städte aufzählen, die für die Juden bekannt sind. Die eine im Norden, die andere im Osten, die andere im Süden. Die Juden haben die Städte gekannt. Und er hat gesagt, haben die Städte überlebt? Was ist mit denen passiert? Habe ich die bewahrt? Meinet ihr, ihr seid mehr oder ihr könnt mehr? Und dann im Vers 3 sagt er, die ihr meint, den bösen Tag weit ab zu sein und trachtet immer mehr nach Frevel. Also sie haben sich so sicher gefühlt, dass sie den Eindruck hatten, das Gericht wird nicht kommen. Das kommt noch lange nicht. Heute wollen wir trinken, heute wollen wir essen, heute wollen wir es geniessen. Vergiss es, was du sagst, das Schwarzmalen, all das, das stimmt nicht. Wenn ich zum zweiten Abschnitt komme, bei mir ist der ab Vers 4 bis Vers 6, wo mir das sehr egoistische Verhalten uns dargestellt ist, in ein paar kurzen Sätzen, in ein paar kurzen Worten, wo er sagt, die ihr schlaft auf Elfenbein geschmückten Lagern. Wo lesen wir in der Bibel noch von Elfenbein? Beim Salomo. Beim Salomo, er hat mit Elfenbein hat er sich etwas machen lassen, beim Thron und so weiter. Da sehen wir einfach etwas von seinem Reichtum, etwas von seiner Grösse, die er dort hat darstellen wollte. Und jetzt muss Gott ihnen sagen, der Führer von dem Volk, auch ihr habt den Eindruck, ihr könnt auf Elfenbeinen Lager schlafen. Dürfen wir nicht ein gutes Bett haben? Das ist etwas anderes. Gott hat nicht etwas dagegen, wenn wir alles gutes Bett haben und einen gesunden Schlaf. Aber da spricht der oberste Luxus ab. Wir schwägen im Luxus hinein und ringsum verhungern es. Und da möchte ich einfach die Frage gleich in den Raum stellen, wenn ich schaue, sind wir, wenn wir nicht das reichste Land sind, sicher das zweitreichste, aber ich meine sogar, wir sind weltweit das reichste Land. Wir, wenn ich jetzt euch sage, ihr seid alle zusammen hier mit betroffen, wir sind alle zusammen diesen Weg im Reichtum hinein, so mag einer müde zu lächeln haben, das ist möglich. Weil wir schwimmen nicht in Millionen hinein. Aber wir haben all mehr wieder, das wir brauchen. Und von dem her gesehen ist die Frage, was machen wir mit dem, wo wir mehr haben, wieder, das wir brauchen? Sehen wir die um uns herum, wie er es nachher beim Volk auch noch muss sagen. Oder ist unser Auge nur noch so auf uns fixiert? Wichtig ist, dass es mir gut geht und das tue ich mir leisten und das tue ich mir auch noch leisten. Dass es für mich die Sicherheit und meine Bedeutung, die muss irgendwo im Rampenlicht sein und der Rest ist mir gleich. Er sagt nachher innen, dass sie die Lämmer essen aus den Herden und die gemästeten Kälber. Und ich sehe das ein bisschen doppeldeutig. Einerseits haben sie nur das Beste, das Zarteste zum Essen. Und mit den Lämmern haben sie aber das Weiterbestehen der Herden eigentlich dezimiert. Wenn ich ein Lamm esse, wo eh nicht so viel Fleisch dran ist, dann mag ich von diesen Lämmern ein paar essen. Und dann tue ich aber die Existenz dieser Herden relativ früh schon dezimieren oder absetzen. Auch da wieder absolutes egoistisches Verhalten, das sie an den Tag legen. Es ist einfach um sie gegangen. Im Vers 5 sagt er, ihr spielt auf Harfen und erdichtet euch Lieder wie David. Ist das nicht schön gewesen, die Lieder, die David gemacht hat? Ihr könnt in die Psalmen schauen, da ist ein Psalm wie der andere für mich enorm ermutigend. Ich habe schon manchen gesagt, vor allem auch wenn sie ein bisschen psychisch in einem Tief sind, sage ich, lese Psalmen. In den Psalmen fängt er meistens oder viel mit einer Not an, mit einem Problem, und er hört aber immer mit dem Aufblick auf zu Gott, zu Jesus. Da ist viel Trost drin, Psalmen. Und jetzt haben sie das Gefühl gehabt, dass die Liturgie stimmt, dass das Ganze stimmt, man kann mir das auch, aber ich könnte mir vorstellen, dass es bei ihren Liedern schon gleich war wie heute bei unseren Liedern. Wenn ihr unsere Lieder, die neueren, ein bisschen anschaut, ist nicht mehr Jesus Christus und das Opfer und Gotteszentrum, sondern der Mensch und seine Bedürfnisse. Da ist eine Schwerpunktverschiebung passiert und heute tut man eigentlich den Mensch besingen und seine Situation oder sein Elend und so weiter. Und dann sagt er im Vers 6, und trinkt Wein aus Schalen. Also das ist nicht nur einfach nur irgendein Glas oder ein Becher oder ein Kelch gewesen, sondern aus Schalen. Also die haben da wirklich geschlemmt und geschwemmt und gemacht. Ist eine furchtbare Tragik, die uns da drin beschrieben ist, wie ihr Verhalten war, wie notvoll. Und dann kommt nachher im Vers 6 noch der tragische Hinweis, aber bekümmert euch nicht um den Schaden Josefs. Was meint er damit? Was war der Schaden von Josef? Der Amos hat die Bibel gut gekannt, was er bis dann hatte. Und er hat die Geschichte von Josef gut gekannt und er tut sie da absolut messerscharf platzieren, weil sie es gleich machen. Sie hocken her und, excuse, wenn ich es jetzt grob sage, fressen und saufen und ringsum, wie die anderen dran sind, wie die anderen reinschauen, interessiert sie nicht. Und die Brüder von Josef, die nicht so reingekommen ist im Auftrag vom Vater, 110 Kilometer Fussmarsch hinter sich, haben sie ihn genommen, ihm das Kleid ausgezogen, haben ihn in eine leere Grube runtergeworfen und nachher steht, und sie setzten sich und aßen. Und die Bibel sagt uns, sie haben ihre Ohren verschlossen von ihrem Rufen und ihrem Bitten, seinem Bitten. Das heisst, sie sind zu gewesen für das, sie sind taub gewesen. Und jetzt muss der Amos ihnen im Auftrag Gottes sagen, ihr kümmert euch nicht um den Schaden ringsum. Er hat uns allen zwei Augen gegeben. Und jetzt ist einfach meine Frage, siehst du Not um dich herum? Du bist täglich mit Menschen zusammen, mit Menschen konfrontiert, die der Herr Jesus noch nicht als Erlöser angenommen haben. Lässt uns das kalt oder tut das bei mir etwas bewirken? Tut das bei mir eine Retterliebe, eine Not auslösen? Dass ich wünschte, dass ich dem und dem und dem das Heil auch noch sagen kann? Oder sage ich, ja, das ist sinnlos. Wir sind in der letzten Zeit und bei uns ist Gnadenzeit ein bisschen vorbei. Das können wir doch sein. Was willst du da noch abmühen? Was willst du exponieren und so weiter? Auch so Äußerungen kann man machen. Aber wir wollen uns verantworten vor dem. Wir haben Hörorgane bekommen. Hören wir die Rufe, hören wir die Schreie von denen, die gebunden sind. In Sucht, in Elend, in Not. Oder sind da unsere Ohren zu, sind verschlossen, wie so mit mir beschäftigt, dass es tragisch ist. Ja, etwa bei meinen Psych, und das ist manchmal bei den Gläubigen ein bisschen schwieriger, leider sind nicht alle Gläubigen Alten dankbar. Und Gott, das ist mein Gebetsanliegen immer wieder, dass ich sage, Herr, hilf mir, dass ich bis ins Alter dankbar bleiben kann. Einfach auf das schauen, was wir in dir haben und durch dich bekommen haben. Komme ich ins Altersheim und dann fängt das Klagelied an von A bis Z. Vom Essen, von der Pflege, von allem zusammen, nichts stimmt, nichts ist nicht gut, also ist alles nicht gut und so weiter. Jetzt bei den Weltleuten habe ich schon öppe das gemacht und eigentlich mit gutem Erfolg. Dass ich ein bisschen zuhöre und dann tue ich mein Bedauern ausdrücken und dann sage ich, aber sie, wir sind uns schon bewusst, dass wir auf sehr hohem Niveau oben klagen. Und dann sage ich, ich war in Polen in 7 Gefängnissen. Wir waren in Polen auch im Spital. Und das sind Welten. Und Polen ist ein EU-Land. Und dann sage ich 2-3 Worte darüber. Sagen, und dann sage ich vis-à-vis, sie haben vollkommen recht. Und dann kommt ein Lächeln. Und dann schauen wir über das, was gut ist. Und das ist manchmal gut. Und das ist ja schön. Und da ist es das Gleiche, ihr bekümmert euch nicht um den Schaden Josefs. Und jetzt möchte ich einfach jedes fragen und jedes kann die Dinge selber mitnehmen. Weißt du, wie es deinem Nachbarn rechts oder links geht? Weißt du, wie es den Jungen, die wir in der Gemeinde haben, geht? Haben wir die gefragt? Wie hast du gestartet im neuen Umfeld? Wie geht es dir dort? Wie geht es dir dort? Oder der Junge kann das Alte fragen, wie kommst du Schlag mit dem Alter? Der Schaden Josefs, dass wir ein offenes Auge haben für unsere Nächsten und auf sie zugehen und ihnen allenfalls auch die Hand bieten. Ich komme zum dritten Abschnitt, zum letzten. Der ist ab dem Vers 7 bis 14 und das ist für mich die vernichtende Folge vom geistlichen Irrtum, wo es da beschrieben ist. Wo der Amos jetzt muss aufzeigen ab dem Vers 7 und er fängt da mit dem Darum. Und wenn der Amos es darum sagt, so ist das nicht etwas Positives, das jetzt kommt, bei ihm nie. Manchmal ist es darum etwas Positives, etwas Schönes, weil du so gut bist, darum kommt jetzt das. Und beim Amos ist es immer messerscharfes Gericht. Und da auch wieder, darum sollen sie vor euch vorangehen unter denen, die gefangen weggeführt werden. Das heisst, er muss ihnen sagen, weil sie das Volk so verführt haben, weil sie nicht recht gesprochen haben, weil sie egoistisch nur für sich geschaut haben und die wesentlichen Opfer für die Begegnung mit Gott weggelassen haben und so weiter, jetzt könnte ich manches aufzählen, darum werden sie die Vordersten sein, wenn es in die assyrische Gefangenschaft geht. Die ist ein paar Jahre später ist die gekommen, der Amos hat sie einmal gewarnt, aber sie haben nicht gehört und darum ist das Nordreich deportiert worden in die assyrische Gefangenschaft. Welche Tragik! Im Vers 8 sagt er nachher, den Gott, der Herr, hat geschworen bei sich, mich verdrießt die Hoffart Jakobs, spricht der Herr, der Gott Zebaoth, und ich hasse seine Paläste. Darum will ich die Stadt übergeben, mit ihm all, was darin ist. Wenn Gott schwört, ist es eine doppelte Bestätigung, weil Gott sein Wort nie bricht. Und er hat ein paar Mal in der Bibel, dass er es noch mit dem Eid bekräftigt hat, unter anderem im Hebräer 6, aber dort ist es sehr positiv, sehr schön, steht, dass er sein Wort noch mit dem Eid bekräftigt. Und da steht, dass Gott geschworen hat. Das heisst, er sollte einfach der Ernst und die Heiligkeit noch mal unterstreichen und mich verdrießt die Hochfahrt Jakobs. Der Stolz, die Arroganz, die ist. Ist es nicht auch die erste Sünde vom Fürst dieser Welt, vom Satan und nachher von Adam und Eva? Sollte Gott gesagt haben, und dann ist das in Frage gestellt worden, und man hat auf die Schlangenstimme mehr Wert und Gewicht gelegt, wieder auf Gottes Stimme, und man ist deren angefolgt. Und darum hat er dort beim ersten Ehepaar müssen sagen, Mann, du hast deine Verantwortung nicht wahrgenommen. Du hast auf die Frau gehört, und darum sind jetzt Fall gekommen. Der Mann hat dort, wenn er auf Gottes Stimme gehört hat, der Frau die Sicherheit gegeben, die sie gesucht hat. Er hat ihr gesagt, jetzt bist du falsch. Das dürfen wir nicht machen. Es ist das Gebot Gottes. Wir müssen in denen wandeln. Wir müssen in denen bleiben. Und der Mann ist mitgeschwommen und abgedriftet. Und heute ist das eines der ganz grossen Probleme, die wir haben. Und darum muss da Gott so ernste Worte anschneiden oder ansprechen. Der Reichtum ist grundsätzlich ein Hindernis. Ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben, welchen Einfluss das er hat. Zuerst in Gesellschaft. In Gesellschaft hier tut der Reichtum immer wieder auch ein egoistisches Denken auslösen. Schauen wir mal, wie viele Reiche es gibt, die völlig offene Hände haben und die Arme ringsum sehen. Ich war mal bei einem Reichen eingeladen, der hatte ziemlich viele Häuser auch. Und er hat mich eingeladen zum Essen. Ich war in dieser Zeit allein. Und dann hat das, wir waren das Dritte, er, sie und ich, hat es zwei Pärchen Wienerli gegeben. Und sonst noch etwas. Und dann hat jeder ein Würstchen bekommen. Und am Schluss haben der Mann und ich noch das zweite Wienerli kalbiert. Ich will da nicht spotten über so etwas. Aber es hat mir ein bisschen ein Bild gezeigt von dem. Bei ärmeren Leuten, die ich eingeladen worden bin, hat es viel Fleisch gegeben und gutes Fleisch. Ich habe nichts gegen ein Wienerli, ich habe das gerne ein Wienerli. Aber es zeigt mir einfach ein bisschen das Denken. Und Gott muss das sehr scharf, sehr massiv anschneiden. Es passiert einfach eine Zweiklassengesellschaft. Die Reichen leisten sich alles, sie nehmen die Lämmchen, sie nehmen die jungen Tiere und die anderen können schauen, was übrig bleibt. Das Zweite ist der Charakter, der es verändert. Überall, wo das Geld anfängt zu dominieren, wo das Geld anfängt zu steuern, wird der Charakter verändert, aber nicht zum Positiven, immer zum Negativen. Und da möge ich es auch Gott Gnade schenken. Und der weitere Punkt noch, ist, wo auch dort reinpasst, ist das Verhältnis zu Gott. Wenn ich mir eine Münze vor das Auge habe, sehe ich auf einmal nichts mehr anders, als nur noch die Münze. Je näher dass sie beim Auge ist und je weiter dass sie weg ist, sehe ich noch immer mehr drum herum. Und darum ist es wichtig, dass uns das Materielle auch nicht abhalten. Da bei ihnen war es so, dass das Materielle anfangen zu steuern, anfangen mehr und mehr Einfluss zu nehmen. Und das ist ihnen zum Verhängnis geworden, welche Tragik. Der Hochmut der Menschen hat auch Einfluss auf ihre Zukunft. Mit was tue ich mich befassen? Und jetzt möchte ich wieder ein Thema anschneiden, wo ich den einen vielleicht ein bisschen auf die Füße stehe. Das ist mir gleich, ich will es nicht festmachen, aber doch ein bisschen. Wir suchen schon eine Weile für im Silo noch jemanden, der Psyche machen könnte. Das ist ein Dienst mit Ewigkeitswert. Der Lohn wirst du erst oben bekommen, nicht auf dieser Erde. Die Abrechnung passiert erst oben. Aber bei vielen Fällen ist auch bei Ehepaaren oder bei Familien, gehen lieber beide auswärts arbeiten, weder das Eisen, so einen Dienst noch mich, wo es dann erst nachher abgerechnet wird. Das ist einfach auch so ein Hinweis, wo ich es Gott immer wieder nachschenken und den Weg zeigen. Jetzt ist da noch eine andere Bezeichnung drin im Vers 9 und dann auch hinten im Vers 14 kommt sie wieder. Da spricht der Herr, der Gott Zebaoth. Der Herr, der Gott Zebaoth, ist eine ganz kräftige Bezeichnung. Der Herr ist der, der das Sagen hat über alles, Himmel und Erde. Und der Gott Zebaoth ist der Allmächtige, Allgewaltige, der alle Heer und alles gehört. Also Sternenheer, alle irdischen Heer, all das, das ist ihm unterordnet. Also der Gottesbegriff, der uns da vor Augen gehalten ist und wo Gott sich vorstellt, er will mit dem einfach sagen, da wird sich mir nichts mehr in den Weg legen. Wenn ich das Gericht ausgesprochen habe und das Gericht jetzt wieder durchziehe, wird das Gericht niemand und gar nichts aufhalten können. Also die Prophezeiung, die er da sagt, die tut er mit einem immensen Nachdruck machen und unterstreichen. Im Vers 9 sagt er, dass niemand entkommt. Wenn auch 10 Männer in einem Haus übrig bleiben, sollen sie doch sterben. Und da kommt im Vers 10 eine interessante Bewandtnis, dass wenn ein Verwandter von anderen bestattet wird und dann kommt einer her und fragt, ist noch einer im Haus, dann sagt er, nein, ist niemand mehr, sind alle gestorben, aber bist still. Tu den Namen Gottes nicht erwähnen. Warum? Das ist aus dem, soll ich so sagen, gottlose Denken von den Heiden übernommen worden. Das heisst, wenn ich in dem Haus noch einen Namen erwähne und den Namen Gottes erwähne, wird Gott auf den aufmerksam, der allenfalls noch lebendig im Haus ist und bringt den auch um. Also zum Schutz von dem, der vielleicht noch im Haus ist, darf ich den Namen Gottes nicht erwähnen. Und jetzt ist einfach die Frage bei uns, haben wir nicht mehr und mehr die gleiche Situation, dass er bei uns der Name Gottes nicht mehr erwähnt werden sollte. Ihr könnt hören, wo ihr wollt. Der Name Gottes sollte mehr und mehr ausklammert werden, weil der Name Gottes scheidet. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, ist das eine absolute Aussage. Und dann hat der Buddha und der Mohammed und alle anderen, die haben den Weg nicht. Das ist Jesus ist der Weg zu Gott und der einzige Weg, es gibt nichts anderes. Und die absoluten Aussagen will man heute nicht mehr, nicht einmal mehr zum Teil in der Bibelschule. Dass wenn man in eine Bibelschule eintreten, dass man muss unterschreiben, dass man Johannes 14, Vers 6 nicht erwähnen, weil die könnte trennend wirken in dieser Bibelschule. Weil es noch andere dabei hat mit anderen Ansichten. Und in Amerika sind sie im Moment in einem Gerichtsprozess dran, weil es die Homosexuellen und all die zum Teil nicht in der Bibelschule wollen. Und der Staat sagt, wenn ihr die nicht in der Bibelschule wollt und Zimmer mit Mann und Frau teilen, weil ein Mann sagt, ich bin jetzt eine Frau und dann geht sie mit der anderen Frau ins Zimmer, dann wird die Bibelschule zugetan. Wir sind einfach in einer Entwicklung, in der da gar nicht mehr so weit weg ist. Gott ist ausklammert, sein Willen ist ausklammert, der Mensch macht, was er will. Die Häuser werden zerstört, von den Grossen und von den Kleinen. Ich möchte abschliessend einfach noch mal ganz kurz ein paar Gedanken in den Raum stellen. Was nehmen wir mit von dem Morgen, von dem ernsten Text, den wir da miteinander angeschaut haben, wo Gott jetzt da gegen sein Volk vorgegangen ist? Was ist deine Sicherheit? Ist sie irdisch oder ist sie ewig? Ist sie bei Jesus Christus oder suche sie irgendwo im Irdischen? Da muss ich sagen, da musst du dich korrigieren. 1. Korinther 4, Vers 7. Denn wer gibt dir einen Vorrang? Was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber alles empfangen hast, was rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen? Gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du Buss tun müsstest? Weil bei dir der Schwerpunkt verschoben ist, weil etwas wichtiger geworden ist, wie das Wort Gottes, wie der Jesus Christus. Haben wir offene Augen für unsere Mitmenschen, für unser Umfeld, in der Gemeinde, aber auch draussen, dass wir sehen, wo Nöte oder Probleme sind? Oder ist es Not vom Josef egal, wie es ihm geht, wo er dran ist? Es gibt in der Gemeinde Dinge, die gut laufen. Der Manuel hat das den Morgen gesagt, es freut mich, dass das einfach so reibungslos klappt, immer wieder. Das ist ein Geschenk. Und da gibt es Dinge, wo noch Verbesserungspotenzial wäre. Und auch da möchte ich nochmal wieder etwas ansprechen. Wenn wir gesund sind und mögen und Möglichkeit haben, wieso besuchen wir die Wochenanlässe nicht? Gebetsstunde und Bibelstunde. Ist das einfach fakultativ für die, die es nötig haben oder für die, die es wollen? Der eine hat mir das einmal gesagt, als ich neu hierher gekommen bin. Weißt, ich habe das nicht nötig. Was dort erzählt wird, kenne ich schon lange. Da muss ich sagen, das ist für mich ein falsches Motiv. Auch dort, wenn wir uns korrigieren allenfalls und uns brauchen, jedes an dem Ort, wo er es hergestellt hat. Ich bete noch. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank für die ernsten Worte, die Amos an seinem Volk weitergeben musste. Herr Jesus, da ist dein Volk noch mal versucht aufzurütteln, wachzurütteln, dass sie erkennen, wo sie die Sicherheit und wo sie die Bedeutung suchen und dass die Ansätze falsch sind. Beides kommen wir bei dir in umfassendem Mass über und haben es bei dir bekommen. Herr Jesus, danke dir auch für dein Wort, das du uns immer wieder aufschliessen musst, auch für den Morgen, dass du jedes begleitest, auch in den weiteren Verlauf von dem Tag und vor allem auch in die kommende Woche. Dass wir einfach Botschafter an deiner Stadt sein dürfen und dass wir eine Sicherheit und eine Bedeutung weitergeben dürfen unseren Mitmenschen, dass sie angesprochen werden. Dass von uns aus etwas Anziehendes geht und nicht etwas Abstoßendes. Dass wir einen Geruch vom Leben zum Leben dürfen sein, denen, die mit uns zu tun haben. Amen.